Ich habe wahrscheinlich gewundert, dass ich als erster schon gebetet habe, keine Gelegenheit euch gegeben hat zu beten. Heute dürft ihr danach antworten. Schon lange nicht so gewesen, dass in der Bibelstunde ich euch Raum gegeben habe, danach in einem Gebet zu antworten. Und vielleicht können wir das heute tun. Schlag mit mir 2. Petrus auf. 2. Petrus Kapitel 1. Ich möchte euch die Verse lesen ab Vers 5. Vielleicht heute bewusst mal bis Vers 11. 2. Petrus ab Vers 5 bis Vers 11. Ebenso deshalb wendet auch ihr all Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen Sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseren Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird dir auch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Diese Verse sind die nächsten Verse, mit denen wir uns intensiver beschäftigen wollen und verstehen wollen. Ich habe versucht, euch da hineinzunehmen in diese Verse, die Intention aufzuzeigen und somit euch darauf vorzubereiten, um was es hier geht. Und ich hoffe, ihr erinnert euch noch dran, hier geht es nicht um die Heilssicherheit, sondern eben um die Heilsgewissheit. Und diese Verse nehmen uns da hinein, welche Verantwortung wir haben und was es an uns liegt und wo nimmt Gott mit uns eben in die Verantwortung, dass wir diese herrliche geistliche Frucht auch erleben, jetzt schon in dieser Zeit, dass wir sicher sind, dass wir das auch jetzt in dieser Zeit auch erfahren und eben, wie gesagt, erleben. Mit verschiedenen Beispielen und Bibelstellen habe ich in der letzten Bibelstunde euch aufgezeigt, wie Gott uns in die Verantwortung mit hineinnimmt. Ein meiner Lieblingsbeispiele war eben aus der Apostelgeschichte, wo Paulus diese Überfahrt macht und wie Gott da ihn und die Besatzung mit in die Verantwortung nimmt, wenn er sie rettet, dass sie das so in dieser Weise erleben. Oder eben wie bei Petrus, dass er die Erfahrung der Kraft Jesu und seiner Schöpfungskraft erst dann erfahren hat, als er eben aus dem Boot gestiegen ist. Und ich habe bewusst diese Begebenheit gewählt, um euch aufzuzeigen, dass es nicht um Rettung ging. Als Petrus über Bord ging und rechts und links geschaut hat und verzagt hat und sein Unglaube, Kleingläubigkeit aufkam, begann zu sinken. Und Jesus hat ihn da nicht sinken lassen. Er ist hin, hat ihn bei der Hand genommen, hat ihn rausgezogen und ihn daran erinnert, wie er es halt ist. Aber er hat ihn dann nicht verloren gehen lassen, nicht absaufen lassen und sagen, okay, du hast halt nicht geglaubt, dann ertrinkst du hier. So, in dieser Begebenheit ging es eben nicht darum zu sagen, guck mal, wenn wir nicht glauben, werden wir in dieser Welt untergehen. Jesus wird uns bei der Hand nehmen und rausholen. Hier ging es darum, dass Petrus die Erfahrung machen konnte und durfte und sollte, wenn er auf Jesus schaut und ihm vertraut, dass er eben auf dem Wasser laufen kann. Er kann die Erfahrung in dieser Welt und auf diesem Meer kann er das machen, jetzt. Also es ging nicht um seine Rettung, hier ging es um die Erfahrung, die Gewissheit, Jesus ist mächtig und er hat ihm, dass seine Kraft absolut genügt, um ihn auch über diese Wasser gehen zu lassen. Von diesem Hintergrund wollen wir diese Verse anschauen. Ab Vers 5 geht es da hinein jetzt geht es darum, nicht, dass wir gerettet werden oder was müssen wir tun, damit wir nicht ertrinken in dieser Welt, sondern was können wir tun und sollen wir tun, damit wir die Erfahrung machen und damit wir die Erfahrung erleben, dass die Kraft Gottes uns absolut genügt, dass das eben die Allgenügsamkeit der Kraft Gottes. Darum geht es hier. Nicht um die Rettung, sondern es geht um die Heilsgewissheit. Und von daher hoffe ich, dass ich euch gedanklich wieder abgeholt habe. Bevor wir so uns durcharbeiten und die einzelnen Paare, die uns hier vorgestellt werden und ihre gegenseitige Wirkung, also wie sie miteinander zusammenhängen, bevor wir das im Einzelnen uns anschauen, möchte ich euch die nächsten Verse als Ganzes mal vor Augen malen, euch auf ein paar Dinge grundsätzlich aufmerksam machen, so wie geht der Gedankengang hier voran oder wie hängen diese Verse miteinander zusammen. Vers 5 beginnt mit der Aussage, eben deshalb, und das haben wir uns letztes Mal schon angeschaut, also eben deshalb, und das ist jetzt sehr wichtig, dass dieses eben deshalb, wir können auch übersetzen darum oder deswegen, sich eben auf die Verse vorher bezieht. Warum? Weil die göttliche Kraft uns alles zur Verfügung gestellt hat für ein gottesfürchtiges Leben. Ein Leben, das Gott verherrlicht, weil es uns alles gegeben ist. Durch unsere Berufung, durch seine eigene Tugend und Fähigkeit, durch die Anteile an der göttlichen Natur. So, weil uns alles in der Erkenntnis Jesu Christi gegeben worden ist. Darum kommt der Petrus und sagt, deshalb macht das, was jetzt gleich kommt. Schaut mal, dieses deshalb taucht nochmal in Vers 10 nochmal auf. Wenn ihr da ganz kurz in euren Bibel hineinschaut, in Vers 10 heißt es wiederum, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr. In gleicher Weise wie in Vers 5. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf. Und in Vers 10, darum, Brüder, befleißigt euch nun umso mehr. Also das ist der Gedankengang. Petrus zeigt zweimal in diesen Versen, die ich gerade euch vorgelesen habe, zweimal, welche Konsequenz die Allgenügsamkeit der Gnade, die Allgenügsamkeit Gottes zur Folge hat. Welche Folgen hat es für uns? Also was haben wir davon? Und er sagt, weil wir all das haben, eben deshalb, weil uns das alles geschenkt worden ist durch den kostbaren Glauben, sagt er, darum lasst uns allen Fleiß aufwenden. Und dann kommt diese Liste, die wir gerade gelesen haben und die ich euch gleich auch auslegen werde. Das ist vom Gedankengang. Weil wir alles haben, weil wir das haben, darum, deshalb lasst uns das tun. Nicht lasst uns das tun, damit wir die Quelle, damit wir die Kraft bekommen von Gott. Er sagt nicht, lasst uns das tun, damit wir die Berufung bekommen. Lasst uns das tun, damit wir Kinder Gottes und teilhaft der göttlichen Natur werden. Das ist nicht die Argumentation. Sondern weil wir das haben, darum lasst uns allen Fleiß aufwenden. Ich will es so rum ausdrücken. Wie kommt Petrus zu einer Aufforderung, dass wir bestimmte Dinge tun? Wie können wir sicher sein, dass wir die Dinge tun können? Da kommt ja eine ganze Latte, die da was an uns legt. Und Petrus sagt, weil uns alles gegeben ist dafür, weil seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und Gottesfurcht geschenkt hat. Du hast alles bekommen, damit du diesen Fleiß aufbringen kannst. Damit du das leben kannst, ist dir alles schon zur Verfügung gestellt. Das ist seine Argumentation. Ich hoffe, ihr versteht den Unterschied und wie wichtig es ist. Er sagt nicht, tu alles, damit du es bekommst. Sondern weil du alles hast, tu das. Und ich glaube, das ist etwas, das ist ein Knackpunkt und das ist sehr entscheidend für unser Glaubensverständnis, was wir in Jesus Christus sind und haben. Glauben wir müssen alles erarbeiten, das ist die eine Seite, oder verstehen wir, dass uns alles gegeben ist und wir aus diesem allem leben können und leben sollen und das in Anspruch nehmen. Da sind zwei verschiedene Ansätze, zwei verschiedene Überzeugungen. Und ich sage auch die zwei verschiedenen Motivationen, etwas zu tun. Und ihr könnt für euch selber entscheiden, welche Motivation die größere Kraft hat. So entweder machst, damit du es bekommst, oder weil du alles hast, darum darfst du, also sollst du es tun. Das sind eben diese zwei Positionen. Und Petrus sagt, weil wir das haben, also er sagt, die Folge, beziehungsweise die Konsequenz aus diesem Reichtum, den wir in Jesus Christus haben, kommt er eben und sagt, allen Fleiß aufwenden. Und dann gibt er zwei Begründungen. Und die findet ihr mit den Wörtchen denn. Also, und da, um die Struktur des Textes nachzuvollziehen, im Petrusbrief wird immer wichtig sein, dieses deshalb, darum, denn anzuschauen, weil dann folgt man der Logik an dieser Stelle. Und er sagt also, weil wir das haben, lasst uns diese Dinge tun. Und jetzt erklärt er auf zweierlei Art und Weise, warum das wichtig ist, dass wir tun. Das erste ist eine positive Erklärung, eine positive Begründung, warum wir allen Fleiß aufwenden sollen. Vers 8. Er erklärt das positiv, er sagt, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden und zunehmen, Lassen Sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Also darum geht's jetzt. Er sagt erstmal positiv. Warum sollten wir aus der Quelle der Kraft, die wir haben, und aus der Fülle, die wir bekommen haben, warum sollen wir fleißig darin sein und bestimmte Dinge tun? Er sagt positiv, das macht uns nicht träge. Warum ist es so wichtig, dass wir nicht träge sind? Was ist die Intention vom ganzen Petrusbrief? Ich habe Angst, sagt er, dass ihr strauchelt, dass ihr im Glauben strauchelt, dass euer Glaube nicht fest genug ist, dass ihr träge werdet und somit offen seid und anfällig seid für alle möglichen Lehre und für alle möglichen Irrlehrer. So, euer Glaube soll ja fest sein und ihr sollt dann nicht träge sein. Und er sagt, wenn ihr diese Dinge tut, dann ist es erstens positiv. Ihr werdet vital bleiben geistlich. Ihr werdet aktiv bleiben, ihr werdet gesund sein, nicht träge, nicht müde, nachlässig, sondern ihr werdet nicht träge sein. Er formuliert das positiv und dann sagt er zweitens, was wird dann noch hervorbringen? Nicht fruchtleer sein. Auch wenn es in eine Verneinung ist, es eher positiv formuliert. Er sagt, es wird Frucht, ihr werdet Frucht in eurem Leben haben. Es wird Frucht bringen. Es wird, euer Glaube wird Früchte haben, wenn ihr eben euren Fleiß darin einsetzt, diese Dinge zu tun, von denen er uns gleich raten wird und sagen wird, was wir zu tun haben. Könnt ihr so dem Gedankengang folgen, der Argumentation? So, weil wir alles haben, aus diesem Grund, eben deshalb und allein aus diesem Grund, lasst uns allen Fleiß aufbringen. Warum? Das wird gut und es wird uns gut tun. Wenn uns geistig nicht gut geht, dann sagt Petrus, mach diese Dinge, dann wird es dir geistig gut gehen. So, positiv, mach das. Sei nicht träge, also nicht sei, sondern mach, sei fleißig und dann wird die Trägheit weggehen und dann wird auch Frucht in deinem Leben entstehen. Aber dann gibt er uns einen anderen Grund, warum wir fleißig sein sollen. Und der ist negativ formuliert in Vers 9. Dann sagt er, also wir können den Gedankengang so auffolgen. Eben deshalb wendet allen Fleiß ab. Vers 9, warum? Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, er ist blind, er ist kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen Sünden vergessen. Also wer diese Dinge nicht tut, wer den Fleiß da nicht hervorbringt, dann sagt er, weißt du, was bei dir in deinem geistigen Leben sich einstellen wird? Und er nennt diese Dinge und sagt, Blindheit. Ich will euch nur erstmal den Gedankengang zeigen. Ich will noch nicht im Einzelnen auf die, was Blindheit bedeutet. Das gucken wir uns an, wenn wir zu den Versen kommen. Aber schon mal so viel. Da ist Blindheit, da ist Kurzsichtigkeit bezüglich geistlichen Dingen. Ist man blind? Bezüglich geistlichen Dingen ist man kurzsichtig. Man überschaut nicht alles und vor allem. Und das ist das Entscheidende. Und darum auch mein ganzes Thema in diesen Versen. Er wird vergessen, dass seine Sünden gereinigt sind. Er wird vergessen, dass seine frühen Sünden, dass er davon frei geworden ist. Er wird sich daran nicht mehr erinnern. Es wird ihm nicht mehr bewusst sein. In seiner Blindheit und in seiner Kurzsichtigkeit wird er das Erlösungs-Jesu Christi, wird in seinem Leben es nicht mehr präsent sein. Und was wird ihm dann fehlen, liebe Geschwister? Heilsgewissheit. Das ist darum auch meine Formulierung oder der Ansatz. Petrus redet jetzt. Was sollen wir tun, damit wir eben nicht vergessen, dass unsere Sünden vergeben sind? Nicht? Und dadurch werden seine Sünden vergeben. Wenn ihr das tut, dann werden eure Sünden vergeben werden. Das ist nicht die Argumentation. Sondern wenn ihr das nicht tut, werdet ihr vergessen, dass sie vergeben sind. Das ist, was Petrus sagt. Er ist blind, kurzsichtig, hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Er weiß es nicht mehr. Und weil es nicht mehr weiß, zweifelt er. Ja, vergeben, nicht vergeben. Bin ich nur sein, bin ich nicht sein. Bin ich angenommen, bin ich nicht angenommen. So, das sind die ersten Verse. Vers 5 bis 9 ist das erste. Aus diesem Grund befleißigt euch, damit das hervorkommt. Positiv, ihr werdet fest. Frucht des Glaubens, Frucht des Geistes wird in eurem Leben greifbar, sichtbar und es wird wachsen. Und zum anderen, ihr werdet eben dann nicht blind, kurzsichtig sein und eben nicht vergessen, dass ihr gereinigt worden seid. Dann bringt er ein zweites darum. Und das ist jetzt wichtig, dass wir das hier auch richtig verstehen. Vers 10 sagt er, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr. Also, gerade eben hat er gesagt, legt allen Fleiß, tut Allfleiß aufbringen. Jetzt kommt er nochmal wieder zurück und sagt es nochmal und sagt, deshalb befleißigt euch umso mehr. Und dieses deshalb bezieht sich ebenfalls auf was? Nicht auf die Verse, was muss ich tun, sondern auf das, was schon geschehen ist. Nämlich, es hat was mit deiner Berufung zu tun. Das hat was mit deiner Erwählung zu tun. Das hat was mit der Gabe des ewigen Lebens, des Reichs zu tun. Er sagt, weil wir das haben, macht es, bestätigt das. Tut diese Dinge, dann werden euch bestimmte Dinge klar sein. Ich will schon so viel formulieren. Da wird euch klar sein, dass ihr berufen seid. Und es wird sich bestätigen, dass ihr erwählt seid. Und es wird sich bestätigen, dass ihr Eingang in das ewige Leben habt. Bestätigt das, was euch geschenkt worden ist. Durch Frucht. Also die Verse, ich werde euch da wirklich hineinnehmen und aufzeigen, wie wir sie verstehen müssen. Denn hier lehrt Petrus nicht, dass wenn wir diese Dinge tun, dann wir gerettet werden. Das ist nicht, was er sagen möchte. Das würde er komplett dem widersprechen, was er in den Versen vorher so klar gelehrt hat. Sondern er sagt, welche Folge hat das, was wir in den Versen 1 bis 4 gelernt haben? Welche Folgen hat es, dass wir einen kostbaren Glauben geschenkt bekommen? Gnade, Friede, göttliche Kraft, all diese Dinge. Er sagt, macht's fest, bestätigt das. Ich erkläre es euch, wenn wir zu diesen Versen kommen. Nur nebenbei, ab Vers 12 kommt wieder ein Deshalb. Er nennt nämlich drei Gründe oder drei Dinge, drei Auswirkungen, drei Folgen dieser herrlichen Wahrheit, was wir alles in Jesus Christus haben. Er sagt, darum erinnere ich euch permanent. Ich höre nicht auf, euch daran zu erinnern. Das ist dann ab Vers 12. Er sagt, darum, weil das alles wahr ist und das wir haben, darum werde ich nicht müde, euch immer und immer und immer daran zu erinnern. Das kommt dann die Art und Weise, wie er das tut, ab Vers 12. Aber das ist die Logik, das ist der Gedankengang in diesen Versen. Wir reden jetzt über die Konsequenz, über die Folgen unserer Sicherheit, unserer Heilssicherheit und wie sie sich in unserem Leben praktisch zeigen soll. Welche Auswirkungen hat unsere Berufung, welche Auswirkungen hat unsere Erwählung? Das muss in unserem Leben sichtbar, greifbar, das muss sich manifestieren, das muss sich Das ist etwas, was keine Theorie, das ist nichts Theoretisches. Dieser Glaube ist praktisch. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Wort allein, sondern in Kraft. Versteht ihr? Wir reden nicht über theoretische Dinge, sondern wenn diese Dinge nicht vorhanden sind, dann stimmt etwas mit unserem Glauben nicht. Dann stimmt etwas mit unserer Berufung nicht. Dann stimmt etwas mit unserer Erwählung nicht. Von daher hoffe ich, dass ihr vom Gedankengang so wieder entfaltet wird, da diese nächsten Verse jetzt versteht, zumindest mit mir, da mitgehen könnt und versteht, warum ich das in dieser Weise auslege. Also, gucken wir uns im Einzelnen das an. Petrus sagt eben deshalb, jetzt verstehen wir hoffentlich, warum deshalb, und dann sagt er, wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend. Was wir jetzt gleich haben oder was ich euch gleich zeigen werde, wir haben hier sieben Paare, die uns aufzeigen, was wir tun sollen. Sieben Paarungen, die uns aufzeigen, wie kann unsere Heilsgewissheit wachsen, wie kann in unserem Leben geistliche Frucht entstehen. Sieben Gegenüberstellungen macht hier Petrus. Ja, im Wesentlichen möchte ich kurz aufzeigen, Glaube, Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottesfurcht und Bruderliebe. Und Liebe. Je nachdem, ich sehe das als Paarungen, nicht als einzelne Aufzählungen, sondern als sieben Paare. Die Paare sind so, Glaube und Tugend. Tugend und Erkenntnis, Erkenntnis und Enthaltsamkeit, Enthaltsamkeit und Ausharren, Ausharren und Gottesfurcht, Gottesfurcht und Bruderliebe, Bruderliebe und Liebe. Und das ist eine sehr interessante Verkettung. Also er stellt uns sieben Paare auf und sagt, das ist, was wir tun sollen und das, was wir brauchen, um Heilsgewissheit zu erleben. Und dann zeigt er aber auch, wie diese Paare miteinander verknüpft sind. Ich sage so, was braucht Glaube, was braucht Tugend, was braucht Erkenntnis, was braucht Enthaltsamkeit, was braucht Ausharren, was braucht Gottesfurcht, was braucht Bruderliebe? Wie können wir diese Dinge in Fleiß anfachen oder in Fleiß, was können wir dazu beitragen, dass wir darin zunehmen, dass diese Dinge mehr in unserem Glaubensleben werden? Was können wir tun? Was braucht zum Beispiel der Glaube? Und Petrus sagt, was braucht's? Tugend. Und dann sagst du, ja, okay, aber wie kann ich die Tugend anfachen? Und dann sagt, du brauchst was? Erkenntnis. Und du sagst, ist schön, ja, aber wie bekomme ich Erkenntnis? Und dann sagt er, du brauchst Enthaltsamkeit. Ich erkläre es euch. Schon so Disziplin hat das. Dann sagt er, na ja, aber wie komme ich dann zu der Enthaltsamkeit? Und dann sagt er, du brauchst Ausharren. Auch gut, aber mit meinem Ausharren sieht's nicht so gut aus. Dann sagt er, ja klar, du brauchst Gottesfurcht. Leuchtet ein, aber ich brauche auch Gottesfurcht. Und dann sagt er, richtig, und du brauchst Bruderliebe. Und dann sagst du, ja, richtig, aber wie kann ich Bruderliebe haben? Dann sagt er, du brauchst Liebe. Könnt ihr mir folgen? In dieser Art und Weise, er zeigt, was wir brauchen, damit wir diese Dinge in unserem Leben anfachen. Ich habe heute so nachgedacht, Feuer gemacht in meinem Kamin und über diese Dinge nachgedacht. Und permanent überlegt, mit welchem Bild könnte ich euch das illustrieren? Und dann gucke ich halt das Feuer und ich denke, ja genau, das ist ein gutes Bild. Was braucht es, damit das Feuer, das da brennt, am Brennen bleibt? Und ich fand das ein gutes Bild für ein geistliches Feuer, das in unseren Herzen, unser Glaube brennend ist, damit wir auch die anderen anzünden können. Was braucht es? Und das, damit das Feuer brennt, bleibt und vielleicht sogar größer wird, dann brauchst du bestimmte Dinge. Ich muss etwas dazu tun. Zum Beispiel Sauerstoff. Entziehe ich dem Sauerstoff, erstickt das Feuer. Ich muss Holz nachlegen. Und so, ich muss bestimmte Dinge diesem Feuer geben, damit das brennen, das bleibt, das brennt. Und in diesem Gedanken, was braucht es für unseren Glauben? Und Petrus sagt, tu etwas dazu. Der Glaube braucht etwas. Es braucht Nahrung. Es braucht bestimmte Dinge, damit dieser Glaube brennend ist. Und so geht er hin und zeigt diese Abhängigkeit dieser Dinge zueinander. Und das Interessante ist, es ist nicht einfach losgelöst. Ich habe einige Kommentare dazu gelesen. Ich wollte wissen, wie die einzelnen Ausleger diese einzelnen Begriffe deuten, verstehen und anwenden. Und bei den meisten habe ich gefunden, dass sie sie rausnehmen und einfach darüber reden und sagen, okay, wir Christen, wir brauchen Glauben, wir brauchen Tugend. Absolut richtig. Und das ist sehr interessant gewesen, wie sie die einzelnen Dinge beschrieben haben und was sie bedeuten. Aber was mir aufgefallen ist, sie haben sie losgelöst behandelt. Sie haben sie sozusagen, man redet halt über Glauben, dann redet man über die Erkenntnis. Und das ist ja alles richtig. Aber Petrus sagt nicht nur, du musst über deinen Glauben nachdenken oder über deine Tugend nachdenken. Er sagt, du musst darüber nachdenken, dass diese Dinge miteinander zusammenhängen. Du kannst nicht etwas sozusagen aus der Kette rausnehmen und sagen, das gefällt mir nicht oder das brauche ich nicht, das will ich nicht. Und dann dich darüber wundern, warum geistliches Leben irgendwie stockt oder nicht vorwärts geht. Weil du zum Beispiel mit Enthaltsamkeit einfach ein Problem hast. Oder mit Gottesfurcht, damit nichts anfangen kannst. Oder gar nicht weißt, was eine Tugend ist. So, wenn diese bestimmten Dinge nicht vorhanden sind. Und Petrus sagt, es gibt eine logische Verkettung, es gibt eine logische Reaktion. Und diese Dinge bedingen einander. Versteht ihr, was ich meine? Sie brauchen sich gegenseitig. Wenn du in einem Punkt hier ein Problem hast, dann musst du dich fragen, warum habe ich da ein Problem? Wieso gibt's da keine Frucht von mir? Und Petrus wird dir sagen, warum. Er sagt, schau dir mal das an. Du gibst diesen einen Punkt nicht genügend Futter, nicht genug Sauerstoff und vielleicht nicht genug Holz, damit das an diesem Punkt wirklich brennt. Und von daher müssen wir nicht nur über die einzelnen Schritte, von denen er hier spricht, das sind wirklich Schritte, die wir brauchen, nachdenken, sondern vor allem über die Abhängigkeit der Schritte zueinander. Denn die Kettung, allein beim Lesen merkt man doch, dass er sagt, Glaube, Tugend, Tugend, Erkenntnis, Erkenntnis und so weiter. Es geht ja immer so weiter, immer so weiter. Und das ist, was mich an diesem Text so begeistert. Wie die geistlichen Wahrheiten oder diese Dinge, wie diese Dinge so komplex zusammenhängen. Und das ist letztendlich, es ist eins. Es gehört dazu. Und wir brauchen ein ganz ganzheitliches Verständnis, was von uns eben gefordert ist. Was ist unser Beitrag, damit wir Heilsgewissheit erleben, es die Frucht schmecken und ich will so sagen, uns sie sogar genießen. Und sie genießen jetzt schon in dieser Zeit. Könnt ihr mir folgen soweit? So vom Aufbau. Also, wie ein Vogel, wir drehen Kreise und wir nähern uns, jetzt können wir eine Etage tiefer gehen. Petrus sagt also eben deshalb, wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben und jetzt die Tugend da. Das ist der Gedanke, wendet allen Fleiß auf und dann nennt er etwas Glaube und in eurem Glauben reicht etwas da, also gebt dem Glauben etwas. Die Tugend. Das ist, wendet allen Fleiß darauf. Ich glaube, wenn wir jetzt durch die einzelnen Beschreibungen gehen oder die einzelnen Schritte gehen, es ist nicht so kompliziert. Das wird jetzt keine große Bibelarbeit brauchen, um euch zu erklären, was Erkenntnis und so. Wir werden das uns kurz anschauen. Aber an sich selbst, Fleiß ist uns jetzt, das ist jetzt nichts Kompliziertes, oder? Was ist fleißig? Das habe ich schon in der Schule gehört, dass ich es nicht bin. Muss aber fleißig sein. Wenn es heißt, fleißig sein, dranbleiben, oder? Nach Hause kommen und dann auch Hausaufgaben machen. Und dranbleiben, Dinge lernen, nicht schleifen lassen. Beständigkeit bleiben. Und dieses Wort, das wir hier haben, das nimmt alles das hinein. Es braucht Eifer. Man kann es einfach auch mit Eifer übersetzen. Setzt allen Eifer, seid eifrig. Setzt allen Eifer ein, oder man kann es übersetzen, setzt alle Anstrengung. So, ich kenne das aus anderen Bereichen, da muss man schön pumpen, schön in die Knie gehen, man muss Kraft aufwenden, anstrengend, strengt euch an, vielleicht kann man es auch übersetzen, setzt alles daran rein und strengt euch an. Das ist interessant, ja? Also er sagt, wollt ihr etwas erleben, strengt euch an. Und ich hoffe, ich sag's, ich ermüde euch nicht und nerv nicht. Aber mir ist es so wichtig. Versteht ihr, warum ich diesen Unterschied euch aufzeige, dass wir hier bei Heilsgewissheit sind? Sonst sind wir so schnell in der Werkegerechtigkeit. Wir reden hier nicht von Werken, der Anstrengung, damit wir gerettet werden. Aber es gibt Dinge, wo wir uns anstrengen müssen. Und viele sagen, diese Lehre der Gnade, die macht alles so, da brauche ich nichts tun. Gott macht so eh alles, hat mich eh erwählt. Und da gibt's keine Verantwortung. Nein, die Bibel lehrt die Verantwortung des Menschen, genauso wie die Souveränität Gottes lehrt. Aber wir müssen verstehen, wo unsere Verantwortung liegt. Und die Bibel sagt, strengt euch an. Wir müssen nur wissen, an welchem Punkt wir uns anstrengen müssen. Und wenn wir sagen, okay, in der Rettung haben wir keine Anstrengung, dann brauchen wir nichts tun. Er sagt, nee, mein Freund. Er lehrt die Jünger und sagt, geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Und wie sollen sie das tun? Indem sie... Sie taufen, richtig? Und indem sie lehren. Und was lehren? Alles zu halten, was ich geboten habe. Lehrt sie das zu tun. Jesus sagt, lehrt sie zu tun. Sie sollen darin leben. Lehrt sie, sollen sich da anstrengen. Und das ist wichtig. Er redet von Eifer, von Anstrengung. Man kann, also sage ich euch immer wieder, dass bestimmte griechische Wörter einfach so eine breite Nuancendichte haben, wo man merkt, okay, je nach Kontext kann man das und das so und so übersetzen. Aber meistens ergibt sich dann ein gutes Bild. Man kann das Wort auch übersetzen mit Zielstrebigkeit oder mit Kampfbereitschaft. Setzt alle Kampfbereitschaft ein oder setzt allen Eifer oder setzt alle Anstrengung oder macht es euch zum Ziel. Vielleicht ist es noch einprägsamer, wenn wir das Gegenteil uns anschauen, was das Wort nicht bedeutet. Er sagt, es bedeutet nicht Faulheit. Es ist genau das Gegenteil von Faulheit oder von Trägheit. Schaut mal, Petrus sagt ja, wenn ihr diese Dinge tut, was werden wir nicht sein? Träge. Und fruchtleer. Das ist genau das Gegenteil, damit wir eben nicht träge werden, fleißig sein. Er spricht hier genau das Gegenteil von Faulheit, Trägheit, Untätigkeit, Gleichgültigkeit, Passivität, Lustlosigkeit. Das wäre das Gegenteil von Fleiß. Ich habe keine Lust. Ich habe keinen Bock. Ist mir zu anstrengend. Ist mir zu viel Aufwand. Jetzt bin ich zu müde. Wir werden uns, wenn wir die einzelnen Dinge anschauen, werden wir sehen, wo wir genau das nicht haben, wo wir den Fleiß nicht aufbringen, in Glauben, Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe, Liebe. Und dann wundern wir uns, warum keine Frucht da sind. Warum wir haben, keine Lust. Will ich nicht. Man ist träge geworden in diesen Dingen. Man setzt nicht die Prioritäten in diesen Dingen. Und dann wundert man sich, warum keine Frucht da ist. Man sagt, funktioniert nicht der Glaube. Das ist nicht der Weg. Petrus sagt nicht nur, das Wort Gottes sagt nicht nur, setzt Fleiß auf oder strengt euch an. Schaut mal, was da steht. Wie viel Fleiß müssen wir aufbringen? Wie viel? Bisschen? Etwas mehr wie sonst? Allen Fleiß. Setzt allen Fleiß an. Also, gib alles. Er spricht hier von einem vollen Einsatz. Gib vollen Einsatz. Das ist keine Larifari-Geschichte. Das läuft nicht so ein bisschen nebenher. Ja, in der Hoffnung, irgendwie wird sich das schon in meinem Leben ergeben, dass ich Frucht habe, dass ich Gewissheit habe. Irgendwie wird sich das schon ergeben, dass ich diese Dinge habe. Petrus sagt, gib alles dafür. Im Wesentlichen, bevor wir über diese Dinge nachdenken, geht es um Folgendes. Setz richtige Prioritäten. Darum geht es hier. Es geht um deine Prioritätensetzung. Was ist dir wirklich wichtig? Wo investierst du alle deine Energie und alle deine Kraft? So, setz deine Priorität richtig. Setz alles daran, darin zu wachsen. Setz alles daran, dass es bei dir vorhanden ist und nicht nur vorhanden ist, dass es auch in deinem Leben zunimmt. Setz alles daran und nicht so ein bisschen nebenher. Das geschieht nicht nebenher. Das ist nicht einfach so, das läuft so parallel. Ja, das mache ich so ein bisschen mit links. Es gibt Leute, die sind sehr begabt. Und sie können so bestimmte Dinge einfach nebenher machen. Ja, das fällt ihnen in den Schoß. Und andere müssen sich richtig dafür anstrengen, ich gehöre zu sein. Mein Bruder sitzt im Unterricht, hört sich ganz, schreibt gute Noten. Ich sitze im Unterricht und krieg's nicht mal mit, um meine gute Note zu schreiben. Und muss pauken, 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 um hoffentlich eine gute Note zu kriegen. Und meistens kriege ich immer noch nicht das, was er dann nebenher gemacht hat. Allen Fleiß dran setzen. Und selbst wenn es mir gegeben ist, schaut mal, selbst wenn diese Dinge uns gegeben sind und wir diese Dinge haben, das bedeutet nicht, dass es ein Automatismus ist, sondern es bedeutet allen Einsatz und allen Engagement und alle Prioritätensetzung, damit diese Dinge bei uns vorhanden und zunehmen, dass das Feuer brennt und brennen bleibt, braucht vollen Einsatz. Man kann dann nicht sagen, ja okay, das wird schon und dann geht man weg, kommt man zurück, das Ding ist runtergebrannt. Dann geht's wieder. Es braucht Ansatz. Und das ist die Intention. Darum geht's hier in diesem Text. Ich will andersrum vielleicht euch dahin führen und sagen, woran erkennt man, ob einem etwas wichtig ist? Woran sehe ich, dass diese Sache, dass diese Dinge einem wirklich wichtig sind? Das sieht man an der Prioritätensetzung. Was kommt zuerst? Und dann weißt du, was dir wichtig ist. Und von daher, wenn einem er sagt, ich würde so gerne in meinem Leben geistliche Frucht haben, oder ich würde auch gerne Tugenden aufweisen, ich hätte gerne eine Ausharrung, ich sage, oh Bruderliebe wäre auch gern, doch, das wäre echt gut, ich wünsche es mir auch, aber es gibt Dinge, die kommen einfach voraus. Es gibt Dinge, die sind mir wichtiger als Bruderliebe, Selbstliebe. Dann braucht man sich nicht, das ist eine Prioritätensetzung. Und dann setze ich allen Fleiß daran, dass ich mich selbst liebe. Dann brauche ich nicht wundern, wenn die Bruderliebe erkaltet. Sonst, das hat was mit der Prioritätensetzung zu tun. Ihr könnt mir folgen? Wunderbar. So, damit beginnt er und sagte ebenfalls, eben deshalb, aber wendet, aber auch allen Fleiß auf. Bringt es wirklich auf. Und später in Vers 10 wird er auch so sagen, befleißigt euch nun umso mehr. Er redet, dass diese Dinge, dass der Fleiß, die Prioritäten, daran müssen wir arbeiten. Und ich glaube, und das wäre schon die erste Hausaufgabe, und eigentlich können wir heute schon schließen und jetzt eine Gebetszeit machen und eine Besinnungszeit, wo man sich selbst reflektiert und sagt, wo wünsche ich mir, dass die geistliche Realität der Kindschaft Gottes in meinem Leben zunimmt, vielleicht sogar überhaupt da ist. Weil Petrus sagt, wenn ihr das tut, werden diese Dinge bei euch vorhanden sein. Ich habe diesen Vers immer und immer wieder gelesen. Und je mehr ich ihn gelesen habe, umso mehr strahlt er oder, mir fehlen die Worte, das jetzt auszudrücken, er sagt, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, und dann sagt, dann wird das und das passieren. Also versteht ihr, es ist eine Zusicherung, es ist nicht eine Empfehlung, es ist nicht, ich habe mir gedacht, was für eine Verheißung, wenn diese Dinge da sind und zunehmen, dann wird das und das passiert. Es ist eine Verheißung, ein Versprechen. Ich dachte, was für ein Vers, was für eine Zusage. Nicht, vielleicht könntest du das erleben, vielleicht würde es sein. Hier sagt das Wort Gottes sagt mir, wenn ich das tue, wird das dabei herauskommen. Wenn das Wort Gottes sagt, glaubst du das? Glaube ich das? Und ich, deswegen saß ich da und sagte, glaube ich das? Dass wenn ich diese Dinge, mich in diesen Dingen befleißige, dieses Ergebnis rauskommt. Und ich sage, ja, das Wort Gottes sagt es mir. Wie herrlich ist das denn? Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Wenn ich schaffe, allen Fleiß aufzuwenden. Ich freue mich darauf, weil das ist wirklich eine herrliche Verheißung, die wir hier haben. Also, dieses wendet allen Fleiß, setzt richtige Prioritäten, bezieht sich nicht nur auf Glauben und die Tugend, sondern ist die Überschrift für alles, was jetzt kommt. Für alle sieben Paare gilt es. Setzt allen Fleiß auf und reicht in diesen Dingen, ich habe sie euch gerade aufgezählt, reicht im Glauben, in der Tugend, in der Erkenntnis und so weiter, reicht Dinge da. Also es gilt nicht nur für das erste Paar, das wir uns gleich miteinander anschauen, es gilt für alle sieben Paare. Da sollten wir in all diesen Dingen die richtige Priorität und das richtige Engagement an den Tag bringen. Liebe Geschwister, wir sind von Gott so begabt. Als Kinder Gottes sind wir so begabt. Nach der Schrift gibt es kein Kind Gottes, das nicht einen Strauß voller Gnadengaben bekommen hat. Und dieser Strauß ist individuell. Und jeder hat seine Aufgabe im Leib. Er hat eine Gabe bekommen, damit er ein Teil dieses Leibes sein kann. Aber wenn wir nicht allen Fleiß darauf anwenden und aufwenden, in diese Gnadengabe anzufachen, etwas bereitzustellen, Fleiß, damit sie, dann wird es brach liegen. Versteht es jetzt nicht als irgendein Seitenhieb oder sonst was. Ich will euch das nur, damit wir es runterbrechen können. Wenn Gott mir eine Gabe gibt, ich sage so jetzt des Lehrens, und ich mir nicht die Zeit dafür nehme und allen Fleiß aufnehmen würde, die Bibel zu lesen, Kommentare zu wälzen, Lexikas anzuschauen, die Wortbedeutung zu erarbeiten, zu beten, wenn ich mir die Zeit nicht nehmen würde, was könnte ich euch geben? Ich könnte mich darauf berufen, aber er hat mich doch begabt. Also wird Mittwochabend schon was dabei rauskommen. Und sonntags, er wird schon den Seinen geben. Den Seinen gibt er im Schlaf. Also, das ist meine Aufgabe, schon schlafen zu gehen. Voll gut, oder? Da wird schon Frucht entstehen und das setzen wir zusammen und dann muss das Wort Gottes kommen. Und viele halten das für sehr geistlich. In dieser Art und Weise. Aber die Schrift sagt, wendet den Fleiß an. Allen Fleiß, damit in diesen Dingen etwas entsteht, zunimmt, wächst. Das war eine der ersten Lektionen, die ich gelernt habe, als ich die Berufung bekam, in den Vollzeitdienst, in den Lehrdienst zu gehen. Und ich habe von einem Pastor gelernt und sein Rat war, Ich will jetzt so formulieren, damit es kein Anschluss ist. Halte so lange dein Hintern auf dem Stuhl, bis du nicht fertig bist. Und dann setze ich mich hin, schlage das Wort auf, in die Bibelstelle und fange an zu arbeiten. Und dann fällt mir ein auf einmal, oh Mann, ich muss ja noch das erledigen. Oh, die Gartenarbeit schreit seit Monaten. Oh, die Frau hat gesagt, du könntest mal endlich mal diesen Griff reparieren. Auf einmal fällt es mir ein. Auf einmal fällt mir ein, was noch Steuererklärung, das ist auch noch zu erledigen. Und auf einmal, oh, das gefällt mir so schmutzig hier. Ich muss mal echt Zeit für meine Kinder nehmen. Ich muss ein guter Vater sein und mit meiner Frau essen gehen. Auf einmal fallen einem Dinge ein und es ist so schwer, den Hintern in diesem Stuhl zu halten. Und dann, ja, ein bisschen Bewegung bräuchte ich auch und ein bisschen Sport und Hobby habe ich ja auch. Und dann kommt die Zeit der Predigt und dann wundert man sich, warum der Herr nicht geredet hat. Der Herr gibt den Faulen nicht den Schlaf. Das tut er nicht. Er belohnt nicht die Faulheit, die Trägheit. Das macht er nicht. Das hat nichts mit der Gabe zu tun. Man ist begabt, man ist befähigt, man ist berufen, man ist erwählt. Gott hat allen die Verheißung zugesprochen, aber er sagt, hey, Willi, setz dich hier hin und liest die Bibel. Setz allen Fleiß auf und arbeite das aus. Die ersten Predigten dann 30 Stunden dran gesessen, bis der Brunnen halt tiefer und tiefer wird und man mehr und mehr schöpfen kann. Und es in unseren Begabungen, auch in der Gemeinde. Ja, wir brauchen hier einen Dienst, wir brauchen hier einen Mitarbeiter, wir brauchen hier einen Verantwortlichen. Ja, vielen Dank, das ist eine Ehre. Setzt allen Fleiß auf. Setzt Prioritäten, damit es Frucht bringt. Es gibt Konsequenzen. In dieser Weise, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Und ich hoffe, ihr fühlt auch nicht von mir irgendwie angegriffen oder verletzt darin, sondern mit den Gaben, die uns gegeben hat, oder wenn Gott uns Gaben gibt, damit entstehen Aufgaben. Mit den Gaben bringt es auch Aufgaben. Es bringt mit sich. Und allein es zu bewahren, dass es eben nicht aufhört, ist eine Beruf, eine Aufgabe, die ich habe. Deswegen sagt doch Paulus an Timotheus, was er tun soll. Leute, wir kennen diese Stelle, dass er seine Gnadengabe, die empfangen hat, er soll sie anfachen. Timotheus, lass es nicht brach liegen, was Gott dir gegeben hat. Nicht werde Evangelist, sondern du bist einer. Aber fache die Gabe an. Tu was dafür. Tu was dafür. Um das so zusammenzufassen, Gott gibt uns alles, seine ganze göttliche Kraft, alles zum Leben und Gottes Seligkeit hat uns alles geschenkt. Er hat uns alles gegeben. Und damit das in unserem Leben Auswirkungen hat, dann sagt er, jetzt nimm das und befleißige dich, in diesen Dingen zuzunehmen. Wir haben noch ein paar Minuten für die erste Paarung. Und das war für mich die schwierigste. Das war die schwierigste Paarung, über die ich nachgedacht habe. Alles andere hat mir schneller eingeleuchtet. Aber da habe ich länger darüber nachgedacht. In welcher Beziehung steht Glaube zur Tugend? Und da müsste ich erstmal darüber nachdenken. Also mit Glauben, da schien mir sehr klar, um was es hier geht. Aber was ist Tugend? Dachte ich schon lange. Wann habe ich mal was über Tugenden gehört? Da habe ich gedacht, was sind Tugenden überhaupt? So, kennt ihr das Wort Tugend? Wisst ihr, was eine Tugend ist? So, manche sind sehr bewusst, vor gut. So, was ist eine Tugend? Und vor allem nicht nur, von welchem Glauben redet Petrus hier? Und von welcher Tugend redet er? Sondern vor allem, wie hängen diese Dinge miteinander? Warum braucht der Glaube eine Tugend? Das ist, um was es hier geht. Wenn wir wollen, dass unser Glaube angefacht wird, dann sagt Petrus als erstes, dann müssen wir etwas dazu beitragen, und zwar Tugend. Eine Tugend darreichen, mit allem Fleiß eine Tugend darreichen. Zuerst, die Paarung ist ja, in eurem Glauben reicht die Tugend da. Und dann geht es so weiter, in eurem Tugend reicht Erkenntnis da und so weiter. Das so läuft. Von daher sage ich, das ist jetzt die erste Paarung, die wir haben. Von welchem Glauben ist hier die Rede? Was auffällt ist, wie bezeichnet diesen Glauben? Er spricht von eurem Glauben. Im Gegensatz zu dem, was wir in Kapitel 1, Vers 1 gelesen haben, oder? Lasst mich das euch nochmal mitlesen. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben empfangen haben. Von welchem Glauben redet Petrus also hier? Von dem Glauben, den wir empfangen haben. Wir haben diesen kostbaren Glauben empfangen. Nicht selbst erarbeitet, nicht wir sind selbst zum Glauben gekommen. oder haben einen Glauben angenommen, sondern er spricht jetzt nicht einfach allgemein von einem Glauben. Was meine ich damit? Petrus redet nicht von einem Glaubenssystem. Er redet nicht von dem Glauben der Baptisten. Er redet nicht von dem Glauben einer Institution oder er redet nicht von dem Glauben der Gemeinde in Bettringen. Was macht unseren Glauben aus? Glaubensbekenntnis, arbeiten wir daran. So, was ist unser Glaube? So, das ist nicht, wovon er redet, sondern er redet von deinem Glauben, von deinem persönlichen Glauben. Deswegen sagt er, reicht in eurem Glauben da. Warum ist der Unterschied so wichtig? Weil man in einem Glaubenssystem genau das lehrt. Du musst Dinge tun. Und dann wird gesagt, warum? Wenn du diese Dinge nicht tust, dann bist du nicht gerettet. Also Petrus redet nicht, dass wir in einem Glaubenssystem bestimmte Dinge tun müssen, sondern er redet, was müssen wir in unserem, persönlich, in meinem Glauben. Er redet von deinem Glauben, den du persönlich empfangen hast. Den hast du geschenkt bekommen, eine kostbare Gabe Gottes. Ist es uns bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist? Ist uns, oder? Ist es was Wertvolles, dass wir glauben dürfen? Versteht ihr, das ist so ein kostbares Gut. Das ist so eine kostbare Gnadengabe. Denn ich begegne Menschen, ich rede mit denen und sie gucken mich an und denken, von was redest du? Und ich denke, warum kannst du das nicht glauben? Und mir ist klar, es ist ihnen nicht gegeben, oder? Und dann fragen wir uns doch, aber warum mir gegeben? Und wir wissen, Gnade. Alles klar, Jesus, danke und dann lassen wir das Ding liegen. Auf deiner Seite schätzen wir das so sehr und sind ihm so dankbar. Und dann, wie an Weihnachten, kriegen wir ein Geschenk. Boah, vielen Dank, tschuck. Und ich stehe da, habe dafür gearbeitet ohne Ende und interessiert keinen mehr. Denke, hey, wenn es so toll ist und wenn und das nicht gespielt ist, warum nimmst du es nicht mehr in die Hand? Warum verstaubt es irgendwo im Regal? Wenn es so wertvoll ist, dass wir haben, wenn es dein Glaube ist, den du hast, wenn es dein Glauben ist, dann setz doch auch allen Fleiß darin ein, in diesen Glauben, wenn es dir wirklich wertvoll ist. Es geht um deinen persönlichen Glauben. Es geht nicht um ein Glaubensgebäude, eine Glaubensausrichtung. Es geht um deinen persönlichen Glauben. Wie trage ich dazu bei, dass mein Glaube wächst? Dass er nicht aufhört, wissen wir, wer dazu beiträgt, richtig? Aber dass er wächst. Also, Petrus sagt, was braucht, damit unser Glaube Feuer fängt? Nicht nur Feuer fängt, sondern am Brennen bleibt. So, was braucht es? Und er spricht und sagt, die Tugend. Es braucht die Tugend. Reicht eben deshalb, wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Von der Formulierung ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, was er damit meint. Gebt etwas dem Glauben, damit er bleiben kann, damit er bleibt und wächst. Und das ist die Tugend. Sie sagt, was sind Tugenden? Was ist eine Tugend? Welche Tugend sollen wir darreichen? Oder was meint er, wenn er sagt, gebt die Tugenden? Manche verstehen diesen Text so, dass sie sagen, Petrus sagt, gebt die Tugenden, die Tugend, und dann folgt eine Liste von Tugenden. So das, was wir dann später haben, zum Beispiel Erkenntnis und Ausharren und Gottseligkeit, Brüderliebe, dass das jetzt eine Liste von Tugenden sind, bis Liebe. So verstehe ich es. Nicht in erster Linie, wobei das mit Sicherheit auch Tugenden sind. Ich erkläre es euch gleich. Aber es sind Paarungen. Und er redet jetzt nicht von verschiedenen Tugenden, die wir jetzt da reichen. Er sagt nicht und reicht in eurem Glauben Tugenden, und dann macht er eine Auflistung, sondern er sagt, reicht in eurem Glauben Tugend. Eine Tugend, also von welcher Tugend redet er? Eine spezielle? Von was ist eine Tugend? Das griechische Antike kennt Tugend. Und wenn man heute zum Beispiel nach Tugenden googelt oder fragt, werdet ihr lesen oder hören, dass es 7 Tugenden gibt. Und die stellen sich so zusammen, 4 aus der griechischen Antike, die da bekannt waren, und 3 aus dem christlichen Hintergrund. Und die wurden zusammengetan und man spricht von 7 Tugenden. Ich lese mal vor, die 4 Tugenden der griechischen Antike. Klugheit. oder Weisheit. Ich spare euch jetzt die griechischen Begriffe. Oder also dann spricht er von Tapferkeit oder Mut. Also die erste Tugend wäre in der griechischen Antike wäre Klugheit oder Weisheit, je nachdem. Also die zweite wäre Tapferkeit oder Mut. Die dritte Besonnenheit oder Mäßigung. Also Mäßigung. Und die vierte Gerechtigkeit. Das sind die vier griechischen Tugenden. Dazu hat man drei christliche Tugenden hinzugefügt. Glaube, Liebe, Hoffnung aus dem Korintherbrief. Und sagt, das ist ein guter Tugendenkatalog. Ja. Bisschen kurz, drei christliche Tugenden. Ich sage ein bisschen wenig. Natürlich die schönsten. Mit Sicherheit nach dem Korintherbrief ist das ist ein herrlicher Abschnitt. Aber es ist ein bisschen kurz. Aber erstmal, was ist eine Tugend? Und wenn wir das verstehen, glaube ich, geht's jetzt, wenn wir sehen, es geht jetzt weniger um bestimmte einzelnen Dinge, die wir tun müssen, sondern es geht um etwas anderes. Petrus spricht etwas anderes an. Von was redet er hier? Man kann mit Tugend Folgendes, unter einer Tugend Folgendes verstehen. Es geht um die hervorragende Eigenschaft oder eine vorbildliche Haltung, was eine Person auszeichnet. Eine Tugend ist erstmal eine vorbildliche Haltung oder eine hervorragende Eigenschaft. Man kann sogar vom Wort her Vorzüglichkeit übersetzen. Es ist eine vorzügliche Person. So Vorzüglichkeit einer Person. Worin liegt die Vorzüglichkeit? Was ist eine hervorragende Haltung oder was ist eine hervorragende Eigenschaft? Es geht um Folgendes. Es geht die Tugend ist eine Umschreibung einer Fähigkeit, aufgrund einer inneren Neigung, das moralisch Richtige zu tun. Das ist eine Tugend. Es ist eine Fähigkeit. Tugend ist eine Fähigkeit. Eine Fähigkeit, etwas zu tun. Und zwar was zu tun? Das moralisch Richtige. Eine tugendhafte Person ist die in der Lage ist, die fähig ist, das moralisch Richtige zu tun. Und jetzt geht's noch weiter. Die Tugend besteht darin, dass das moralische Richtige zu tun aus einer inneren Haltung und aus einer inneren Motivation heraus entspringt. Es ist eine Person, zu der man nicht sagen muss, das sollst du aber machen. Ah ja, gut, dann mache ich halt das. Dann klaue ich halt nicht. Dann lässt du dich halt nicht. Dann schimpfe ich nicht. Dann breche ich nicht die Gesetze und was auch immer. Nein, nein, nein. Es ist eine innere Haltung. Eine Tugend ist eine Person. Und ihre Vorzüglichkeit ist darin, ihre Besonderheit ist darin, dass sie von innen heraus dazu bereit ist, das moralisch Richtige zu tun. Das ist tugendhaft. Die Motivation ist in den Menschen drin. Dann denkt man, ja, wow, guck mal, er macht diese Dinge und sogar das, er macht das Gute und das macht er aus seiner eigenen Überzeugung. Und nicht, weil man ihm sagt, das musst du tun. Tugendhaftigkeit, wenn Petrus sagt, reicht in eurem Glauben die Tugendhaftigkeit, eine Tugend, dann sagt er im Prinzip, dass wir in unserem Glauben die Fähigkeit hineinbringen, aus unserer inneren Motivation richtig zu handeln. Wir sollen in unserem Glauben oder unser Glaube braucht was, um zu brennen? Eine innere Motivation, das moralisch Richtige zu tun. Dieser Glaube braucht keine Moral von außen und kein du sollst und du das. Es braucht einen inneren Antrieb. Es braucht einen inneren Antrieb und zwar einen vorzüglichen, einen herrlichen, einen schönen Antrieb, dass diese Person aus sich heraus, aus seiner eigenen Überzeugung sehr gerne das Richtige tut. Und zwar das moralisch Richtige tut. Das ist Tugend. Daher redet Petrus hier nicht in erster Linie, das macht, sondern er sagt, euer Glaube braucht etwas. Was braucht euer Glaube? Euer Glaube braucht einen inneren moralischen Kompass. Das braucht euer Glaube. Euer Glaube braucht nicht ständig einen Hirten, Pastor oder einen Mitarbeiter, der immer sagt, was ihr tun oder lassen sollt. Der immer sagt, das ist nicht richtig und das ist richtig. Euer Glaube braucht einen inneren Antrieb. Eine Vorzüglichkeit. Eine Schönheit. Geht mal mit mir in Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Da haben wir es wieder. Petrus hat nämlich kurz vorher uns erklärt, dass wir den Zugang zu der Allgenügsamkeit der Gnade in Jesus Christus bekommen haben, durch den kostbaren Glauben und dadurch eine Berufung bekommen haben, ein neues Leben bekommen. Und dann sagt er, wie haben wir es bekommen? Durch Gottes Herrlichkeit, seine eigene Herrlichkeit und seine eigene Tugend. Und er sprach jetzt nicht von einzelnen Dingen, die Gott getan hat in Jesus Christus, sondern er sprach von der inneren, richtigen Motivation Gottes, das zu tun. Von einer Vorzüglichkeit Gottes. Dass Gott aus seiner inneren, eigenen Überzeugung das Richtige tat, als er dich berufen und dir ein neues Leben geschenkt hat, als er dich aus der Welt gerettet hat. Gott hat das aus seinem eigenen Antrieb getan. Versteht ihr? Er hat das nicht getan, weil der Willi sich bekehrt hat. Versteht ihr, was ich meine? Er hat das nicht getan, weil er tun musste, weil es wäre ungerecht, wenn der Willi verloren geht. Er hat das getan aus seiner eigenen Motivation heraus, aus seinem eigenen Antrieb. Und der war moralisch absolut richtig. Entsprechend seinem moralischen Kompass hat Gott mit mir und mit dir gehandelt, als er dich berufen hat. Entsprechend seinem eigenen moralischen Maßstab hat Gott mit dir und mit mir gehandelt, als er nämlich für dich Jesus am Kreuz hat sterben lassen, damit Gerechtigkeit erfüllt würde, um dir Gnade zu schenken und ewiges Leben. Entsprechend seiner eigenen Motivation hat er es getan. Und nachdem er das getan hat und dir alles gegeben hat, sagt er, nachdem er dir ein neues Leben gegeben hat, was hat er uns damit auch gegeben? Ein neues Herz. Warum brauchen wir ein neues Herz? Damit wir eine innere neue Motivation haben, das moralisch Richtige zu tun. Nachdem Gott alles getan hat aus seinem Antrieb, nämlich göttlichen moralischen Anspruch, hat er dir seine göttliche Natur gegeben. Und wozu? Damit du moralisch richtig handeln kannst. Und zwar nicht, weil man sagt, du sollst, sondern weil du ein Kind Gottes bist. Das heißt, die Motivation, das moralisch Richtige zu tun, entspringt aus deiner neuen Berufung heraus. Es entspringt aus deinem neuen Wesen heraus. Du hast Anteil an der göttlichen Natur. Gott hat seinen Geist in dich hineingelegt und somit seine Moral in dich hineingelegt. Sein Wesen in dich hineingelegt. Das ist das Neue. Dein moralischer Kompass ist in dir durch den Heiligen Geist. Bist du imstande, das moralisch Richtige zu tun, damit unser Glaube Frucht bringt, müssen wir in unserem persönlichen Glauben das moralisch Richtige tun, liebe Geschwister. Wenn wir in unserem Glauben nicht aus dem inneren Antrieb das tun, was richtig ist, wird der Glaube tot sein. Der Glaube ohne Werke ist tot. Und wir reden hier von guten Werken, nicht schlechten, bösen oder Gesetzeswerken. Wir reden von guten Werken. Das ist ja der ganze Jakobusbrief. Was bringt dein Glaube, wenn du sagst, ich glaube, es zeigt sich in keiner moralischen, in keiner Fähigkeit, das Richtige zu tun. Wir können viel darüber reden, wir glauben, aber wenn in uns die Fähigkeit fehlt, das moralisch Richtige zu tun, dann stimmt etwas mit unserem Glauben nicht. Das ist die erste Hürde, die wir brauchen. Das ist die erste Hürde, über die wir nachdenken. Bezug auf die Heilsgewissheit. Bezug auf die Heilsgewissheit spricht Petrus hier darüber und sagt, wenn in unserem Glauben wir die Fähigkeit erlangen oder die Fähigkeit erleben, dass wir aus einem eigenen inneren Antrieb das Richtige tun, dann wird sie glauben, die Heilsgewissheit in uns wachsen. Denn ich sage, guck mal, ich will das tun und nicht ich muss. Es ist mein Antrieb, es ist meine Motivation. Ich sehe, dass es schlecht ist, Lügen, Stehlen, Unzucht, Habsucht, Hochmut, was weiß ich. Ich will diese Dinge nicht, weil man mir gesagt hat, du sollst nicht, aber ich liebe sie so, sondern ich merke, mein innerer moralischer Kompass sagt mir, das ist nicht gut. Irgendwas hat sich bei mir verändert. Was ist da passiert? Ich habe ein neues Herz gekriegt. Wow, ich bin ein Kind Gottes. Ich denke wie Gott. Zumindest zu einem Teil. Könnt ihr mir folgen? Jetzt nochmal. Wenn in dem Glauben, damit der Glaube brennt und Frucht bringt, braucht es etwas, dass wir im Fleiß dazu beitragen sollen. Und das braucht eine Fähigkeit, eine Vorzüglichkeit unserer Person. Es braucht das Vorzüglichste, das Beste, das Schönste, was wir haben. Nämlich unsere innere Einstellung und die Fähigkeit, vom Innen heraus das Richtige zu tun. Und wenn du da sitzt und sagst, aber die habe ich jetzt aber nicht irgendwie, dann sagt Petrus, richtig, das muss man ja, oder ich will es so rum sagen, wenn du sagst, sowas kenne ich nicht, ich habe keinen inneren moralischen Kompass, dann müssen wir fragen, was hast du für einen Glauben? Zu welchem Glauben hast du dich bekehrt? Welchen Glauben hat man dir zugesprochen? Oder an welchem Glauben hast du Anteil? Was ist dein Glaube, wenn es in dir nichts, keine Veränderung deiner inneren Ausrichtung geschaffen hat? Was ist mit diesem Glauben los? Aber wenn du sagst, ja, doch, ich weiß, ich merke, aber das ist so wenig. Mir fehlt die Klarheit, mir fehlt die Entschlossenheit, mir fehlt, dass dieser Kompass riesengroß vor mir steht. Dann sagt Petrus, gut, dann ist ja klar. Aber wir müssen dafür sorgen, dass dieser Kompass funktioniert. Und dann wird er die zweite Paarung uns aufzeigen. Das machen wir in der nächsten Bibelstunde, nächsten Mittwoch. Dann wird er sagen, okay, also damit der Glaube brennt, brauchst du diesen moralischen Kompass, die Tugend. Damit du aber diesen Kompass hast, was brauchst du? Die Erkenntnis. So ist gedanklich, müssen wir diesem Text jetzt folgen. So, wenn du sagst, ja, ich will, dass mein Glaube brennt, also brauche ich eine Tugend, also innere Anstellung, und du sagst, wie kann ich das in mir mehr werden lassen? Dann bist du herzlich eingeladen, Mittwoch darüber nachzudenken, wie können wir die Tugend mehren in unserem Leben? Wie können wir unsere Vorzüglichkeit größer machen? Ja, wie geht das? Das schauen wir uns das nächste Mal miteinander an und folgen diesem Gedankengang. Und wir werden uns über etwas sehr, sehr Wichtiges unterhalten müssen, nachdenken. Was ist dein moralischer Kompass? Und ich bereite euch schon ein bisschen vor, worauf ich hinaus möchte. Ist das das Moralgesetz? Was ist unser innerer moralischer Kompass? Das Moralgesetz, ist es das, von dem Petrus hier redet oder nicht? So, da sind wir in der ganzen Thematik. Moralgesetz, Zeremonialgesetz, was gilt uns? Was treibt uns eigentlich an? Was ist unser Maßstab? Was sagt uns, was ist richtig, was ist falsch? Da sind wir in diesem Thema mitten hier drin. Und Petrus nimmt uns hinein und sagt uns von der Schrift, nach welchem moralischen Kompass müssen wir uns ausrichten? Okay? Ich hoffe, ihr kommt nächstes Mal. Ich lade euch ein zu beten. So, ich habe am Anfang gebetet, ihr dürft jetzt das abschließen.